Da geht es jetzt also darum, sie würde da angeblich satanische, dämonische Kulte inszenieren. Ich glaube, das Problem ist halt eher, dass sie sich mittlerweile so nicht konservativ äußert, dass man jetzt versucht, Gründe zu finden, warum man Swift eben nicht hört. Also ich glaube, mit Dämonisierung hat das herzlich wenig zu tun, was sie da macht.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Pop-up, Gott im Pop. Das Phänomen Taylor Swift. Ihr seid bei Mit Herz und Haltung gelandet, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze, hallo. An Popstar Taylor Swift kommt man derzeit kaum vorbei. Seit Jahren bricht die US-Amerikanerin immer wieder Rekorde. Derzeit ist Swift mit ihrer The Eras Tour auf Welttournee. Mitte Juli kommt sie damit auch nach Deutschland. Bis Ende des Jahres wird sie insgesamt 152 rund 3,5-stündige Shows vor Millionen von Menschen gespielt haben. Und auch ihr im April erschienenes neuestes Album hält sich an der Spitze der Charts. Ist sie nun eine große Künstlerin, eine geschickte Marketingfrau oder vielleicht ja beides? Was hat es mit dem Phänomen Taylor Swift auf sich? Darüber sprechen heute hier bei uns unsere beiden Popkultur-meets-Theologie-Spezies im Podcast-Team, also Martin Dürnberger und Annika Schmitz. Martin ist Fundamentaltheologe in Salzburg. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus unserer Reihe Basics Theologie endlich verständlich. Und Annika kennen natürlich treue Follower dieses Podcasts auch längst. Sie ist Redakteurin der Herder-Korrespondenz. Die beiden zeichnen gleich Taylor Swifts Weg zum Erfolg nach und diskutieren, warum sie gerade bei Frauen so beliebt ist und fragen, wie es der Popstar mit der Religion hält. Auch geht es darum, was es mit der Diskussion um Swifts Bedeutung für den US-Wahlkampf und den Vorwurf mancher christlicher Strömungen zu tun hat. Swift würde dämonische Kulte bedienen. Es wird also enorm spannend und sehr kurzweilig versprochen. Und übrigens, zu allen Taylor Swift-Songs, die beiden gleich besprechen, findet ihr die Links in den Shownotes zu dieser Folge. Das Phänomen Taylor Swift und der liebe Gott. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Danke, Daniel, für die allgemeine Hinführung. Annika, wir reden heute über Taylor Swift.
So ist es. Ich bin ganz aufgeregt.
Ja. Ach, warum wohl? Swift ist ja seit Jahren eigentlich omnipräsent. Ganz besonders aber jetzt, denn in Kürze geht's los in Deutschland mit ihrer Tour The Eras. Und ich persönlich muss sagen, ich kenne ihre großen Hits vor allem früherer Tage und ich nehme auch das irgendwie mit großer Bewunderung wahr, was jetzt so läuft. Das letzte Album vor kurzem über 1 Milliarde Streams, die da geknackt wurden. Also die Frau hat eine unglaublich große Fanbasis. Und wenn du jetzt sagst, dass du ein bisschen aufgeregt bist, dann gehe ich davon aus, dass das einen Grund hat. Du bist eine von diesen Fans, von diesen Swifties, oder?
Ich muss es zugeben, ja, ich bin eine von den Swifties. Ich finde das selber ein bisschen erstaunlich. Also ich bin jetzt Mitte 30 und ich habe als Jugendliche nie meine große Popkulturzeit gehabt. Hat mich nie so sonderlich interessiert und ich hole das gerade alles voll nach. Ich hätte das selber nicht gedacht. Ich bin ein Swiftie und bin total begeistert von dieser Frau. Frage mich aber natürlich auch selbstkritisch, woran das liegt und was mich eigentlich daran so fasziniert, dass ich diese Songs rauf und runter höre. Tue das auch noch gar nicht so lange, also bin erst vor 4-5 Jahren auf sie gestoßen, was ja, obwohl sie ja schon viel, viel länger auch im Geschäft ist. Ja, und da können wir vielleicht ein bisschen drüber reden.
Die Reflexion läuft also mit bei diesem Fantum.
Die läuft mit, trotz der Begeisterung.
Genau, und da würde ich gleich ein bisschen über diese Fanbasis und dieses Fantum sprechen. Von außen betrachtet, wenn man sich jetzt Videos, Fotos von Konzerten ansieht, dann habe ich den Eindruck, sind es vor allem Frauen, die da zu sehen sind. Viele junge Frauen, also Teenager, aber eben auch und vielleicht sogar der Großteil 20- bis 40-Jährige. Möglicherweise ein bisschen vergleichbar mit Boybands in den 90ern, aber das war ja auch ein bisschen anders, was Take That oder New Kids on the Block gemacht haben. Mich wird gleich am Beginn eben das interessieren, diese Gender-Frage. Warum spricht, ganz einfach formuliert, deiner Meinung nach Taylor Swift so viele Frauen an?
Ja, das ist eine gute Frage. Also auch, dass du das mit den Boybands angesprochen hast, das waren ja früher auch Frauen oder junge Mädchen, die haben dann da natürlich so ihre Idole gesucht und die Jungs, sag ich auch mal, ein bisschen angehimmelt. Ich glaube, dass es jetzt diesen Hype um Taylor Swift geht, hat ganz viel mit der Perspektive ihrer Songs zu tun. Swift schreibt die Musik, also sie ist seit 17, 18 Jahren, da hat sie ihr erstes Album rausgebracht in diesem Geschäft drin, und sie hat von Anfang an ihre Songs selber geschrieben. Sowohl die Texte als auch musikalisch. Sie hat zwar auch immer mal wieder Unterstützung dabei, Leute, die ihr dabei helfen, aber es ist immer ihr Text, es ist immer ihre Musik. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt natürlich auch sonst Frauen, die Musik selber schon geschrieben haben. Ich glaube zum Beispiel Joni Mitchell hat das auch sehr früh schon gemacht. Aber ganz oft ist es in der Musikszene, zumindest meines Erachtens so, dass KünstlerInnen Musik interpretieren, die andere geschrieben haben. Und im Fall von Frauen ist es sehr oft so, dass Männer die Musik geschrieben haben, die dann von Frauen interpretiert wird. Und das ist wieder diese klassische Perspektive, ne? Also der Mann schreibt ein Stück, von dem er glaubt, dass die Frau das so denkt, und dann interpretiert die Frau das. Also wenn wir auf klassische Literatur gucken, kennt man diese Kritik. Ja, ich will jetzt gar nichts gegen Flauberts Madame Bovary zum Beispiel sagen. Das ist ein großartiger Roman. Aber ist ja auch wieder, ne? Also da schreibt ein Mann, wie er denkt, dass eine Frau sich zu verhalten hat, wie sie etwas empfindet. Und das, würde ich sagen, ist eben bei Swift anders. Und das, was sie aber zudem noch so auszeichnet, so einzigartig macht, ist ihr Songwriting. Also die Art, wie sie Texte konzipiert, mit welcher Sprache sie das tut. Das ist also so diffizil. Viele sitzen mit Wörterbüchern daneben, also auch englische Muttersprachler, um überhaupt herauszufinden, was die Sachen bedeuten. Und es gibt dann auch mittlerweile eigene Kurse in Harvard zum Beispiel, in Basel, die sich damit beschäftigen, was sie da eigentlich literarisch tut, ne, worauf sie Bezüge nimmt. Genau, also ich glaube, das hängt damit viel zusammen und vielleicht auch so ein bisschen, wie sie sich als Frau in diesem Musikbusiness durchgesetzt hat, emanzipiert hat. Vielleicht kommen wir da gleich auch nochmal zur Sprache. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass gerade Frauen in Swifts Alter, aber auch so drunter drüber, sich da einfach sehr mit identifizieren können.
Könnte ich das als Frage nochmal zuspitzen, was ich vielleicht rausgehört habe? Glaubst du, dass man vielleicht sagen kann, es gibt sowas wie eine feministische Baseline bei Swift oder so eine feministische Perspektive, die mitläuft, und dass das ein Grund für einen Erfolg ist? Und ich frage das vielleicht auch deshalb, weil das erste Label, das bei Swift auftaucht, ist vermutlich jetzt nicht Feministin, sondern einfach Marketingmaschine. Also das ist ein Riesenunternehmen, das da mitläuft. Aber du würdest schon sagen, da gibt's auch eine Form von Feminismus, die mitläuft, und die ist nicht nur marketingtechnisch bedingt, sondern das ist tatsächlich auch sie selbst, die da vorkommt.
Ja. Das würde ich sehr stark sagen. Und ich finde, das sieht man auch daran, wie sie selber eine Entwicklung durchgemacht hat. Also wenn wir uns ihre frühen Alben angucken, sie kommt aus der Country-Musik heraus. Sie war so dieses, ja, wie nennt man das? Das All-American Girl, ne? Also wo sich so jedes Mädel mit identifizieren konnte. Groß, lange blonde Haare irgendwie. Und so ein gewisser Stereotyp, den sie verkörpert hat. Sie ist auch deswegen von den Republikanern früher total gemocht worden. Weil man dachte, Country-Mädchen, die hat wenig politische Statements gebracht. Es war sehr gefällig alles. Und das ist mittlerweile nicht mehr so. Also sie positioniert sich politisch mehr als eindeutig, hat sich in dieser Musikwelt durchgesetzt. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel dafür. Also wer mal ein bisschen in ihre Musik reingehört hat, sieht bei manchen Alben, dass dahinter der Zusatz Taylor's Version steht. Fragen sich viele, was ist denn das jetzt? Das hängt damit zusammen, dass vor einigen Jahren das Plattenlabel, bei dem sie ihre Musik produziert hat, verkauft wurde. Und Swift hat gesagt, man hat ihr aber gar nicht ihre Musik angeboten, dass sie die auch zurückkaufen kann. Denn die Rechte von MusikerInnen an der eigenen Musik liegen ja gar nicht bei den MusikerInnen, sondern bei den Plattenlabels. Und dann hat sie in so einem Akt ja von Selbstermächtigung gesagt, wisst ihr was? Wenn meine Musik mir nicht mehr gehört, ich habe das Ganze schon einmal aufgenommen, ich kann das einfach nochmal aufnehmen, und hat diese ersten 6 Alben einfach nochmal aufgenommen, und jetzt werden die eben von den Fans, von den Radiostationen und so gespielt. Also das ist schon, finde ich, ein großer feministischer Schritt, den sie da gemacht hat, ne? Und sie kriegt dafür natürlich auch Gegenwind. Neulich erst wieder kam ein Artikel bei Newsweek, das war ein US-amerikanisches Magazin, von einem Mann, der hat gefragt, ja, kann die Frau überhaupt Vorbild sein, wenn die 34 ist, noch nicht verheiratet ist, keine Kinder hat? Gut, muss man jetzt überlegen, ob man das Frauenbild haben möchte. deswegen ja feministische Baseline. Auf der anderen Seite gibt es auch durchaus FeministInnen, die sagen, Swift geht überhaupt nicht weit genug in dem, was sie tut. Also die ist gar nicht radikal feministisch.
Kannst du das ausführen? Also was wird da dann bemängelt oder kritisiert oder angefragt?
Die Kritik geht vor allem dahin, dass sie selbst relativ privilegiert ist oder also mittlerweile natürlich extrem privilegiert, aber sie ist auch schon sehr privilegiert aufgewachsen, sehr gute Mittelschicht, weiße junge Frau in den USA. Und wo man das sehr schön dran sehen kann, ist der Song The Man von 2019, also übersetzt der Mann. Das ist, finde ich, ein ziemlich gutes Beispiel. Da sieht man, wie sich Diskurse weiterentwickeln. Also in The Man, der wurde vor 5 Jahren total gelobt. Alle fanden den, das ist das Statement gegen Sexismus, gegen Doppelstandards, mit denen Frauen so in ihrem Berufsalltag konfrontiert sind. Und sie hatte auch tatsächlich ein paar sehr, sehr starke Zeilen drin. Also sie singt zum Beispiel, wenn sie ein Mann wäre, dann würde niemand fragen, ob sie ihren Erfolg verdient hat, wie sie sich kleidet, ob ihr Benehmen okay sei. Sie wäre dann nämlich das Alpha-Männchen, sie wäre der richtige Anführer. Der Refrain heißt auf Deutsch übersetzt, ich habe so satt, so schnell zu rennen, wie ich nur kann und mich dabei immer noch zu fragen, ob ich nicht schneller ans Ziel kommen würde, wenn ich ein Mann wäre. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die können viele Frauen teilen. Und dann endet sie mit, denn wenn ich ein Mann wäre, dann wäre ich auch der Mann. So, und da setzt jetzt die Kritik von manchen Feministinnen an, die sagen, es kann ja eigentlich nicht darum gehen, dass das Ideal dieses Männerbild ist, ne, von stärker und ich setze mich noch mehr durch, sondern ihre Aufgabe wäre es eigentlich genau diese Klischees, diese Stereotype, diese Idealisierung zu durchbrechen. Und das ist eben die Kritik daran, dass sie das nicht tut.
Zumindest in dieser Phase, wenn ich es richtig verstanden habe.
Zumindest in dieser Phase, genau. in diesem Song, ja. Ja,
gibt's ja eben diese Entwicklungsperspektive. Du hast jetzt vorhin kurz bereits eigentlich politische Fragen angesprochen, ja, wie das ist mit den Republikanern und Co. Und Taylor Swift war offensichtlich eine Zeit lang eine Art Vorbild, ja, eine Figur, die wohl gelitten war in konservativeren Kreisen und das sieht aber mittlerweile anders aus. Was ich mitbekommen habe zuletzt, ist vor allem die Frage nach dem US-Präsidentschaftswahlkampf, ob Taylor da eine Rolle spielen kann. Und es hat ja nicht nur eine politische, sondern auch eine religionspolitische Komponente. Könntest du das ein bisschen ausleuchten, was da die Diskussionspunkte sind?
Ja, also Taylor Swift hat sich 2020 schon mal für Joe Biden ausgesprochen und hat sowieso, wenn sie ihre Follower auf den sozialen Medien dazu aufruft, sich für Wahlen zu registrieren, kann man danach tatsächlich einen signifikanten Anstieg feststellen. Also die Frau, es gibt so einen Swift-Effekt, ja, der funktioniert. Jetzt bei den Republikanern ist es nochmal insofern interessant. Also wie gesagt, viele Jahre wusste man gar nicht so recht, wo sie steht. Man dachte eher, steht sie auf der republikanischen Seite. Und dann gab es im Frühjahr 2018 ein großes Mass-Shooting in Florida, also ein Amoklauf. Und das ist das erste Mal, dass sie sich sehr politisch geäußert hat auf ihrem Instagram-Account und sich für eine Verschärfung der Waffengesetze ausgesprochen hat. Was jetzt auch keine klassische republikanische Position natürlich ist. Und ein halbes Jahr später, das war also kurz vor den Midterm-Wahlen, hat sie dann ihren ersten sehr politischen Post abgesetzt und hat da geschrieben, also sie hat zwar in der Vergangenheit geschwiegen, aber das möchte sie jetzt nicht mehr tun und hat sich sehr klar gegen die republikanische Vertreterin Marsha Blackburn ausgesprochen, die also queerfeindlich sehr, sehr viele, sag ich mal, schwierige Positionen vertritt. Und da hat sie gesagt, die können wir nicht wählen. Und das, was in den vergangenen Jahren passiert ist, also die Ära Trump, hat sie dazu animiert, jetzt eben auch wirklich auf die Barrikaden zu gehen. Marsha Blackburn ist trotzdem nachher, also hat diese Wahl gewonnen. Also da hat sie jetzt nicht dagegen wirken können. Aber sie hat sich sehr klar positioniert. Und was da auch noch interessant ist, es gibt eine Dokumentation über Swift von 2020, Miss Americana. Also die ist 2 Jahre später erst erschienen, als dieser Post ist. Und die Kamera war aber dabei, als sie entschieden hat, warum sie diesen Post jetzt absetzt. Und du siehst, wie sie umgeben von ihrem Management und von ihren Eltern sitzt und gerade ihr Vater sie anfleht, das nicht zu tun, weil er sich so sehr um ihre Sicherheit sorgt. Also vielleicht ist es ein Clip, den sieht man auch manchmal auf YouTube oder so. Und sie da dann aber gesagt hat, ich kann aber nicht anders. Also die Welt ist quasi gerade an einer so zerbrechlichen Stelle, da muss man sich politisch positionieren. Und das hat sie dann damit getan und ist seitdem eigentlich relativ offen und bestimmt, was ihre politische Haltung angeht.
Von der Politik hin zur Religionspolitik geht's ja dann, ist ein kurzer Weg auch zu Fragen jetzt wirklich der Theologie und des Religiösen. Und da gab's ja zuletzt Schlagzeilen jetzt nicht in den USA, sondern in Deutschland vor Ort, Heidelberg, Taylor Swift Gottesdienst. Ja. Das hat funktioniert, das wurde geklickt offensichtlich und es wurde auch besucht, wenn ich es richtig gelesen habe. Warst du denn dort?
Nein, ich war nicht dort. Ich habe es mir tatsächlich kurz vorher überlegt. Ich wohne in Freiburg, von daher wäre Heidelberg sogar noch eine Strecke gewesen, die ich habe machen können. Ich war irgendwie nicht so ganz überzeugt, erstmal von der Grundidee, weil ich habe immer so ein bisschen ein Problem damit, wenn man Künstlerinnen, die jetzt erstmal nichts mit Religion so auf den ersten Blick zu tun haben, dann quasi ja in Gottesdienste oder so hineinbringt. Ich meine, naja, ist es nicht so eine Art religiöse Übervormundung, was man da tut. Und im Nachgang habe ich dann aber ein bisschen drüber nachgedacht und der Gottesdienst scheint ja, wie du gesagt hast, sehr, sehr erfolgreich gewesen zu sein. Ich glaube, es waren über 1000 Menschen in den beiden Gottesdiensten da. Das ist ein evangelischer Pfarrer, der das gemacht hat, Vincenzo Petrarca. Der hat davor auch schon mal einen Gottesdienst mit Michael Jackson gemacht. Und das, was ich medial dann mitbekommen habe, hat mich eigentlich schon auch überzeugt. Also weil er sagt, ne, sie greift halt Fragen in ihrer Musik, auf die Menschen einfach auch stellen. Und deswegen kann man die auch in Gottesdiensten stellen. Und sie hat eben schon auch ab und an religiöse Bezüge drin. Da werden wir bestimmt gleich auch mal noch kurz drüber sprechen. Aber nein, ich bin nicht da gewesen beim Gottesdienst.
Das ist tatsächlich die naheliegende Frage, die du mir da auflegst. Und vor allem auch, weil es da eine Form von Spannung gibt. In evangelikalen Kreisen in den USA gibt es die mehr, dass das satanistisch sei oder da wird ein satanischer Kult von Swift irgendwie lanciert. Und auf der anderen Seite haben wir eben sowas wie einen Taylor Swift Gottesdienst, wo in einem christlichen Gottesdienst ihre Musik vorkommt. Die Ambivalenz würde mich noch interessieren. Kannst du ein bisschen ausführen, wie schaut es denn jetzt tatsächlich aus mit den Texten? Was kommt da drin vor, was jetzt religiös von Interesse ist?
Ja, der Satan, also vielleicht zuerst kurz dieser satanische Kult, weil das find ich tatsächlich ein wenig lustig. Der Vorwurf ist gar nicht so super neu. Also Swift hat in der Vergangenheit ein paar Lieder, da kommt zum Beispiel mal der Teufel drin vor, ja, oder es geht um Hexen, so, das passiert also. Und dann hat sie 2020 ein Doppelalbum rausgebracht, Folklore und Evermore. Die unterscheiden sich von den vorigen Alben, weil sie sehr so ein bisschen, ich sag mal, mythologisch angehaucht sind. Also sie greift, ja, Themen, die man so aus der Mystik, aus der Mythologie kennt. Das ist alles so sehr naturnah. Sie erzählt so kleine Geschichten darin, Balladen, die auch gar nicht immer unbedingt was mit ihrem Leben zu tun haben, sondern wirklich einfach, ja, erfundene kleine Geschichten sind. Und wenn man sich so die Videos zu den Songs anguckt, dann sieht man das daran auch, ne? Also sie streift viel durch Wälder. Es ist alles ganz nebelig, so ein bisschen, ja, eine etwas enthobene Stimmung, die man dann da aufmacht. So. Und es gibt ein Lied, ein relativ prominentes darauf, das heißt Willow. Willow ist die Weide, also nicht die, wo die Schafe stehen, sondern die Weide, wo, also der Weidenbaum. Der Baum. Mhm. Der Baum. Ich musste dann immer zum Beispiel an diesen tollen Weidenbaum aus Pocahontas denken. Ich weiß nicht, ob du den aus dem Disney-Film bist du nicht so sehr wie mir. Ja. Nein, also genau, also ein großer Weidenbaum. Und Willow ist ein Song, der geht darum, wie so die ersten Momente sind, wenn man sich in jemanden verliebt. Und sie hat selber mal gesagt, es ist im Grunde wie so ein Liebesfluch, der ganze Song. Da haben natürlich die evangelikalen Christen dann auch wieder, nicht alle, aber eine bestimmte Richtung, ein großes Problem mit, oh, hier geht's um einen Fluch und so. Und jetzt hat sie diesen Song, also auf ihrer aktuellen Tour, die du eben auch schon erwähnt hast, inszeniert und singt ihn dort. Und man sieht sie also auf der Bühne stehen, hinter ihr ist so ein Wald aufgebaut. Sie selber trägt so ein langes Kleid mit einem langen Umhang, einer Kapuze, ihre Tänzerinnen um sie herum, also stehen in einem Kreis um sie herum, haben das gleiche Outfit an und halten so, ja, leuchtende, gelb leuchtende Kugeln in die Höhe. Sieht so ein bisschen aus wie so Kürbisköpfe oder so, wie so Sonnen, und tanzen um sie herum. Und da geht's jetzt dann also darum, sie würde da angeblich satanische, dämonische Kulte inszenieren. Gibt auch noch ein paar andere Beispiele dafür. Ich glaube, das Problem ist halt eher, dass sie sich mittlerweile so nicht konservativ äußert, dass man jetzt versucht, Gründe zu finden, warum man Swift eben nicht hört. Also ich glaube, mit Dämonisierung hat das herzlich wenig zu tun, was sie da macht.
Also so ein bisschen wie das Problem, das Harry Potter lange Zeit hatte. Da wird doch Hexerei schön geredet, aber die Substanz ist enden wollend.
Genau.
Bleiben wir in der Spur von Theologie und Religion? Jetzt mal ganz, ganz banal gefragt. Also Butter bei die Fische, glaube ich, wie man bei euch in Deutschland, nee, nur im Norden Deutschlands sagen würde.
Im Nord, genau.
Ja, bei uns würde man wahrscheinlich sowas sagen wie Pommes bei die Schnitzel. Also jetzt ganz auf zugespitzt.
Pommes bei die Schnitzel, das ist schön.
Wie ist das jetzt mit Taylor Swift und der Religion? Wie hält sie es denn mit der Religion?
Kann man gar nicht so super gut sagen. Also Swift ist aufgewachsen, also geboren in Pennsylvania, aber aufgewachsen in Tennessee, also im Bible Belt, sehr, sehr christlich geprägt. Sie scheint wohl in einen katholischen Kindergarten gegangen zu sein. Das sagen zumindest so ein paar Quellen. Ich habe das jetzt nirgendwo sonderlich bestätigt gefunden. Und sie bezeichnet sich selber als Christin. Also das hat sie zumindest mal in ein paar Interviews gesagt. Aber ansonsten hält sie sich jetzt mit Glaubensbekenntnissen wirklich sehr zurück. Was aber interessant ist, ist, dass sie mit Blick auf ihre Songs wirklich mit sehr symbolträchtiger Sprache arbeitet und dabei auch oft manchmal weniger explizite Bezüge, aber manchmal auch sehr religiöse Bezüge herstellt. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Song False God, also falscher Gott. Der ist auf dem Album Lover von 2019. Und es geht im Grunde, ja, es geht um eine Liebesgeschichte, von der beide wissen, dass sie eigentlich nicht gut ausgehen kann. Long Distance Relationship, also der eine wohnt hier, der andere dort. Aber irgendwie ist dieses Verlangen zwischen den beiden trotzdem stark und man hält daran fest. Und dafür, um das auszudrücken, nutzt sie jetzt die Religion als Vergleich oder religiöse Begriffe als Vergleichswerte. Ne? Also False God, falscher Gott ist ja schon der erste Ausweis. Und es fängt an, dass sie so sagt, man sagt ja, dass der Weg schwer wird und dass man leicht verloren geht, wenn man sich vom blinden Glauben führen lässt. Der blinde Glaube, da haben wir es wieder, also was eigentlich mit dem Verstand nicht erklärbar ist. Und dann ist aber so diese Hoffnungsperspektive, aber vielleicht klappt es bei uns ja trotzdem. Und dann singt sie weiter und es wird dann manchmal auch sehr explizit. Also manche sagen, es ist einer ihrer ja sexuell explizitesten Songs tatsächlich. Singt sie, Religion ist in deinen Lippen und meine Hüften sind ein Altar. Gut, da mag man sich jetzt drunter vorstellen, was man möchte. Und auch wenn es ein falscher Gott ist, so beten wir diese Liebe trotzdem an. Und dann geht's noch um die Hölle, die ist immer dann, wenn man miteinander streitet. Der Himmel ist immer da, wenn man sich sieht, sich berührt. Und dann gibt's sogar noch so Zeilen, die fast schon sakramental gelesen werden können. Da geht's dann um Beichte und um den Wein, den man einander reicht. Also ich würde sagen, das ist eigentlich einer der Songs, der mit am explizitesten sich auf die Religion bezieht, aber eben auch sehr explizit, was die Körperlichkeit angeht. Da könnte man vielleicht auch, wenn man so in alte Texte der Mystiker oder sowas reinguckt in der Theologiegeschichte, findet man vielleicht gewisse Anklänge. Ein anderes Beispiel ist Guilty as Sin. Das ist also ja schuldig wie die Sünde. Das ist jetzt auf ihrem neuesten Album. Das hattest du am Anfang kurz auch erwähnt, was ja auch wieder so viel gestreamt wurde. The Tortured Poets Department heißt es. Und da geht's darum, wie es ist, wenn man sich zwar in einer Beziehung befindet, aber da gleichzeitig eine andere Person ist, zu der man sich sehr hingezogen fühlt. Und auch da nutzt sie, ne, man merkt so starke Gefühle und bei starken Gefühlen kommt plötzlich die Religion ins Spiel, nutzt sie die Metaphorik von Kreuzigung und Auferstehung. Da fragt sie zum Beispiel, what if I roll the stone away, they are gonna crucify me anyway. Also was ist, wenn ich den Stein quasi vom Grab einfach wegrolle? Ich zeige jetzt allen Leuten, die können darüber richten, denn sie werden mich ja sowieso kreuzigen. Und in dem Song kommt auch noch ja so ein Passus vor, den ich mehrfach bei ihr finde, wo sie im Grunde davon spricht, dass die zwischenmenschliche Liebe immer was Heiliges oder was Sakrales ist. Also sie redet von den Orten, wo man jemanden trifft, den man liebt, als ins Holy Ground, also als der Ort ja des Heiligen. Und das findet man hier auch. Und ja, vielleicht gibt es so eine religiöse Dimension bei ihr, dass irdische Liebe sich doch nicht nur mit unseren irdischen Vorstellungen begreifen und beschreiben lässt. Da kann man natürlich jetzt viel hineininterpretieren, aber dafür, dass manche sagen, es hätte mit Religion bei ihr gar nichts zu tun, finde ich, gibt es dann doch sehr, sehr explizite Bezüge, die aber natürlich auch sehr interpretationsoffen sind. Und es gibt natürlich auch Christinnen und Christen, die finden, damit wird die Religion verhöhnt. Also so ist es ja nicht. Es wird ja nicht nur positiv gelesen.
Ja. Wenn du jetzt sagst explizit, gibt es natürlich auch, vorher hast du gesagt, es gibt auch weniger explizites. Gibt es da ein Beispiel dafür, wo man vielleicht sagen kann, okay, das ist jetzt weniger klar, da sind die Begriffe auch nicht eindeutig religiös konnotiert, wo es möglicherweise aber auch um religionsaffine Themen, Motive geht?
Das finde ich, also gibt es jede Menge. Mir fällt auf, dass es immer dann passiert, wenn sie von ganz großem Schmerz oder Verlust spricht, den sie gar nicht anders in Worte fassen kann oder den sie versucht zu beschreiben. Es gibt einen Song, das ist einer ihrer persönlichsten, Soon You'll Get Better. Den hat sie auch noch nie übrigens live aufgeführt. Den gibt es also nur auf diesem Album. Also es wird dir bald besser gehen. Da thematisiert sie die Krebserkrankung ihrer Mutter. Und sie erzählt so davon, dass man, was man alles gar nicht wahrhaben will und dass man sich mit allen möglichen Dingen ablenkt. Also es hat so eine Komponente, die glaube ich nur zutiefst anthropologische Frage ist, wo jeder von uns sich auch schon mal mit beschäftigt hat. Und es kommt dann irgendwann eine Zeile, die dann doch auch wieder expliziter ist. Da heißt es dann: Desperate people find faith, so now I pray to Jesus too. Also verzweifelte Menschen finden zum Glauben, also bete ich jetzt auch zu Jesus. Das ist natürlich sehr explizit, aber gleichzeitig ist dieser ganze Song viel leiser und fragt so nach dem, an wen kann ich mich eigentlich wenden, wenn ich keine Hoffnung mehr habe. Wie geht es weiter mit meinem Leben? Und das Ganze endet damit, also die Mutter hat diese schwere Erkrankung überlebt, aber sie weiß eben, das Leben hat sich sehr radikal verändert. Es gibt noch einen anderen Song, Bigger Than the Whole Sky, da geht es auch um den Verlust eines Menschen. Das geht in eine ähnliche Richtung. Und das finde ich, ist einer ihrer, ja, also auch emotionalsten und schönsten, einer, der sehr anrüchig ist, sehr, sehr bewegend ist. Marjorie, den hat sie, bringt sie auch in der Show jetzt geradezu, also singt ihn. Der ist auch 2020 entstanden und Marjorie ist der Name ihrer verstorbenen Großmutter, die auch Opernsängerin war. Und das finde ich ist so ein Song, der ganz wunderbar, ohne die ganze Zeit explizit religiös zu sein, genau diese Fragen eigentlich stellt. Ja, also sie singt in diesem Song von so Weisheiten, die ihre Großmutter ihr mitgegeben hat, gibt so ein paar Sätze. Das handelt auch von bestimmten Erinnerungen, wie man zusammen schwimmen gegangen ist und so. Aber im Grunde geht es darum, wie man mit dem Verlust eines geliebten Menschen umgeht, und wie Dinge, die früher total bedeutungslos waren, nach dem Tod immens an Bedeutung gewinnen. Also sie singt zum Beispiel davon, ich hätte jeden Kassenzettel, den du jemals irgendwie hattest, hätte ich aufbewahren sollen. Wo man sich ja denkt, naja, also jetzt ein Kassenzettel ist ja, es steckt jetzt nicht so viel drin, aber in dem Moment, ne, nach dem Tod nimmt es plötzlich eine ganz große Bedeutung an. Ich habe da selber vor einiger Zeit mal für die Zeit auch einen Artikel drüber geschrieben, wo ich über die religiösen Gegenstände meiner Oma geschrieben habe und warum, was die für eine Bedeutung in sich tragen. Also das ist, ja, dass man Gegenstände mit Bedeutung aufladen kann, weil der Mensch eben nicht mehr da ist. Und Swift fängt das dann im Refrain so ein bisschen auf und zeigt, was Erinnerungen letztlich in uns bewirken. Also sie singt dann, was gestorben ist, das bleibt aber nicht tot, sondern in meinem Kopf bist du immer noch lebendig. Und das Ganze endet damit, dass sie singt, ich habe das Gefühl, du singst immer noch für mich und du bist auch immer noch lebendig. Vom Verstand her weiß ich zwar, dass es nicht so ist, aber ich weiß es natürlich besser und du bist immer noch da. Das finde ich eine wunderbare Spannung von Verstand und Gefühl und irgendwie von dem Erweis davon, was Glaube bedeutet, dass Menschen uns über den Tod hinaus verbunden bleiben können, Spuren hinterlassen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also da würde man viele Beispiele finden, wo so Religion, Hoffnungsthematiken implizit schon eine sehr große Rolle spielen.
Ich meine, ich sehe alle, die jetzt zuhören, und ich merke, du bist ein lebendiges Taylor Swift-Wiki. Also das Wissen ist unglaublich. Genau. Deshalb Richtung Ende hin schon langsam formuliert.
Ja.
Also dürfen wir Texte von Swift, Musik von Swift religiös, theologisch deuten, oder müssen wir sogar, haben wir es, ich meine, jetzt wieder zugespitzt formuliert, ist das nicht eigentlich eine Kryptotheologin, die halt zufällig auch Pop-Weltstar ist? Oder ist es zu viel des Guten?
Die Kryptotheologin Taylor Swift. Ich glaube tatsächlich.
Eine anonyme Theologin.
eine anonyme Theologin. Ich glaube, das wäre tatsächlich etwas zu viel. Und ich habe das ja eben mit dem in Bezug auf den Gottesdienst schon gesagt, dass ich schon auch Probleme damit habe, wenn man so Songs religiös überhöht. Also ich glaube, was sich vor allem zeigt, ist, sie kennt sich in diesem Kultur- und Sprachraum des Christentums ziemlich gut aus und kann deswegen Begriffe übertragen und anwenden. Aber natürlich ist, also finde ich, wir als, du sowieso als Theologieprofessor, ich als mal studierte Theologin, müssen natürlich immer gucken, welche Anfragen sich auch durch aktuelle Gegebenheiten an die Theologie stellen. Und ich finde, da findet man bei ihr schon ziemlich viele Anklänge. Und auch, was so einen gewissen Perspektivwechsel ist. Also was bedeutet es irgendwie, Frau in dieser Welt zu sein? Was bedeutet es, als Frau in dieser Welt erwachsen zu werden? Sie singt ja bei weitem nicht nur von Liebeskummer und Liebe. Das ist so ein bisschen das, was ihr immer vorgeworfen wird. Na, das sind ja alles, ne? Da singt sie immer nur über ihre Verflossenen. Also es geht ja vielmehr um Emanzipation, um Emotionen, die, glaube ich, viele von uns kennen, wie Depressionen. Es geht um Überforderung, aber auch über Lebensfreude. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ihre Alben sind eigentlich wie so eine Art Referenzwerk fürs Erwachsenwerden. Und ihre Songs, also die wachsen auch mit ihr mit. Die werden immer älter, die beziehen sich aufeinander, was sie vor 10 Jahren gesungen hat, wird sie heute komplett anders sehen. Und das greift sie aber auch auf. Und also so diese Entwicklung, das ist natürlich keine Theologie, aber ich glaube, es lohnt sich schon sehr, dort auch für uns mal genauer hinzugucken. Und Freude macht es auf jeden Fall.
Sehr schön.
Sich das anzuhören.
Also, so ein bisschen Bezug wieder am Ende vielleicht doch zu den Zeichen der Zeit. Wer ein bisschen verstehen will, was Menschen bewegt, was sie berührt offensichtlich und eben mitnimmt und anspricht, der ist bei Swift und bei dir sicherlich nicht an der falschen Adresse, weil du ja hier tatsächlich eben als lebendiges Wiki uns dankenswerterweise heute eingeführt hast. Auch mich so sehr ein bisschen gerne in die Welt, in das Denken von Taylor Swift. Und das ist tatsächlich auch das Ende, an das wir damit gekommen sind. Also danke für deine Erläuterungen, sage ich jetzt mal, als Novize an dich, an die eingeweihte Swift.
Genau. Ich habe mich sehr gefreut, dich in diesen, ich will jetzt nicht Kult sagen, ist man wieder genau bei dem Narrativ, was wir ja nicht bedienen wollen.
Genau. Nein, also Grundkurs Swiftiness oder so, irgend sowas.
Grundkurs Swifty, finde ich gut.
Und damit geben wir zurück ins Studio nach Dresden zu Daniel. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Annika Schmitz und Martin Dürnberger über Taylor Swift und ihre Bezüge zu Religion, Theologie, Christentum und vieles mehr. Die Links zu allen besprochenen Songs findet ihr bei uns in den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Podcast-Folge. Wie haltet ihr's mit Taylor Swift? Seid ihr Swifties oder ist euch Tay-Tay eher egal? Wir freuen uns auf eure Gedanken, gerne in den Kommentaren bei Instagram oder Facebook oder per E-Mail an uns. Bitte teilt diese Folge, empfehlt uns gerne weiter und beschenkt uns mit 5 Sternen bei Spotify oder Apple Podcasts und abonniert uns einfach in eurem Podcast-Programm, um nichts mehr zu verpassen von dem, was wir hier für euch so machen. Vielen Dank für euren Support. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Schmitz, Stefan Ort, Martin Dürnberger und ich, Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und falls ihr Fans seid und tatsächlich Tickets geschossen habt, viel Spaß auf den Taylor Swift Konzerten und allen anderen einfach einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.